Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Was macht man als Schriftsteller, als Journalistin, Autor oder Intellektuelle, wenn die eigene Arbeit und auch man selbst als Person zur Gefahr erklärt werden? So ist es ja einer Reihe von Autoren in der NS-Zeit gegangen, Erich Kästner zum Beispiel. Der war Anfang der 1930er Jahre in Deutschland sehr erfolgreich, durfte aber unter den Nazis nicht mehr veröffentlichen. Trotzdem ist er nicht emigriert und das macht ihn zu einer interessanten Figur, sagt der Literaturwissenschaftler Tobias Lehmkohl. Er hat gerade ein Buch geschrieben über Erich Kästner im Dritten Reich und Ursula Storost hat mit ihm gesprochen.
10. Mai 1933. Auf großen Scheiterhaufen werden in Berlin und in anderen deutschen Städten Bücher verbrannt.
Übergebt alles Undeutsche dem Feuer!
Es waren vor allem Studenten und Hochschullehrer, die mit markigen Parolen gegen den undeutschen Geist Bücher in die Flammen warfen.
Gegen Dekadenz und moralischen Verfall! Für Zucht und Sitte in Familie und Staat! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Während Heinrich Mann, sein Bruder Thomas und viele andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen schon 1933 Deutschland verließen, blieb Erich Kästner in Berlin.
Mich hat speziell diese Frage interessiert, was hat er im Dritten Reich gemacht? Und es hat mich auch deswegen interessiert, weil ich mir selbst immer wieder die Frage gestellt habe, zeitlebens, was hätte ich gemacht?
Der Literaturwissenschaftler Tobias Lehmkohl ist in seinem gerade erschienenen Buch diesen Fragen nachgegangen.
Ich glaube, wer jetzt aus voller Inbrunst sagen kann, ich wäre aber in den Widerstand gegangen, der macht sich sicherlich was vor, weil die Verhältnisse 1933 doch komplexer waren und man ja auch in Zusammenhänge eingebunden ist, die einen nicht immer frei entscheiden lassen.
Obwohl seine Bücher im Nationalsozialismus verboten waren, blieb Kästner in Deutschland. Zum einen, weil er seine Mutter nicht verlassen wollte. Aber, so Tobias Lehmkohl, auch wegen seines großen Erfolgs.
Er war Autor von so vielen erfolgreichen Büchern, war in allen Zeitungen mit seinen Gedichten und Artikeln vertreten. Er wurde auf der Bühne gespielt, seine Bücher wurden verfilmt. Also er war etwa 33 Jahre alt und super, super erfolgreich. Und in so einem Moment, wo man gerade die Spitze erklommen hat, Bye-bye zu sagen, das ist natürlich eine große, große Überwindung.
Wie viele Intellektuelle war auch Erich Kästner überzeugt, der Nazi-Spuk in Deutschland werde schnell wieder zu Ende sein. Aber es gab auch die anderen, so Bettina Banasch, Literaturprofessorin an der Uni Augsburg. Und die wussten, sie mussten weg aus Deutschland, so schnell wie möglich.
Das betrifft zum einen natürlich die Autorinnen und Autoren, auch Journalistinnen und Journalisten, die politisch unliebsame Texte geschrieben haben. Die haben vielleicht sogar noch am ehesten verstanden, weil sie so politisch gedacht haben, dass sie sofort das Land verlassen müssen. Also jemand wie Bert Brecht, der wusste sofort, jetzt muss ich gehen.
Vielen war klar, dass sie in Gefahr schwebten. Aber sie blieben trotzdem, sagt die Forscherin für Exilliteratur.
Um sofort die Koffer packen zu können, braucht man eine ganze Menge Dinge, außer der Bedrohung, die man empfindet. Man braucht ein bestimmtes sprachliches Wissen, man braucht Kontakte, man braucht finanzielle Möglichkeiten. Und das kann man eigentlich auch ganz gut den Dokumenten aus dieser Zeit entnehmen, dass viele geblieben sind in einer Situation, von der wir im Rückblick sagen würden, wie war das nur möglich? Warum sind die nicht sofort gegangen?
Auch Erich Kästner blieb, obwohl er die Gefahren sah. Als 1933 seine Bücher von den Nazi-Schergen ins Feuer geworfen wurden, stand er daneben. 1958 erinnerte er sich in einer Rede vor dem Pen-Club.
Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht.
Kästner hatte bei aller Gemeinheit das große Glück, dass er schon damals in Deutschland sehr bekannt, ja berühmt war, sagt Bettina Banasch.
Den hätte man nicht einfach sang- und klanglos verschwinden lassen können.
Kästner hatte keine jüdische Familie, so Tobias Lehmkohl, und er schrieb nach 1933 keine politischen Texte. Zwar wurde er zweimal von der Gestapo verhaftet, aber schnell wieder freigelassen. Und er war ein sehr geschickter Geschäftsmann.
Er hat vor allen Dingen auch Theaterstücke geschrieben, also so leichte Boulevardkomödien, Lustspiele, immer mit Freunden, die veröffentlichen, die publizieren durften. Und er hat dann unter Pseudonym mit diesen Freunden zusammen Lustspiele geschrieben und die waren sehr einträglich.
1943, mitten im Krieg, schrieb er das Drehbuch zu Münchhausen, dem Film zum 25-jährigen Jubiläum der UFA, mit Hans Albers in der Hauptrolle.
Da hatte er gute Beziehungen nach Babelsberg zur UFA und die hat sich dann eben auch bei Goebbels für ihn eingesetzt. Und Goebbels hat gesagt, gut, lasst ihn das machen, aber ich weiß von nichts.
Kästner hat sich durchgeschlängelt, dank Freunden, Geschäftssinn und guten Beziehungen. Aber, sagt Tobias Lehmkuhl, er hat seine Rolle im Dritten Reich nie verklärt und, wie viele andere, von der sogenannten inneren Immigration gesprochen. Dazu die Literaturwissenschaftlerin Bettina Banasch.
Also es gab Leute, die ihr Verbleiben in Deutschland als Heldenstück beschrieben haben. Also sozusagen an diesem Deutschland mussten wir beistehen als Autoren. Wir sind unserem Land verbunden. Wir sind in diesem Land verblieben, während die Exilanten sich ein bequemes Leben gemacht haben.
Erich Kästner überstand die Nazi-Herrschaft ohne Blessuren. Nach 1945 konnte er an seine Erfolge anknüpfen. Ob er im Nationalsozialismus darunter gelitten hat, nicht offen seine Meinung sagen zu können, darüber hat er sich nie geäußert. Trotzdem, so Tobias Lehmkuhl, hat ihm niemand Opportunismus vorgeworfen. Kästner galt als Mann mit weißer Weste.
Wie weiß diese Weste tatsächlich ist, darüber lässt sich streiten. Ich glaube, es gibt da schon ein ganz paar kleine Verfärbungen. Er hat versucht, in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen zu werden. Er hat sich dadurch auch ein Stück weit verleugnet. Alles in allem aber kann man jemanden, der in einer so diffizilen Situation steckt, bestimmt keinerlei Vorwürfe machen, dass er versucht, auch finanziell schlicht und einfach zu überleben.